This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Ne, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 2.12.2009, 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und auch in der letzten Sendung in diesem Jahr, in unserer letzten Sendung in diesem Jahr, haben wir euch einen hoffentlich interessanten Studiogast mitgebracht. Unser Gast ist am heutigen Abend Rainer Spargerer, seines Zeichens Präsidiumsmitglied beim SV Waldhof Mannheim. Hallo Herr Spargerer, ich grüße Sie.
Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ja, ich hoffe, wir verbringen eine interessante Stunde miteinander. Unsere Sendung geht bis 21 Uhr. Wir haben wie immer ganz viele Fragen mitgebracht. Ihr könnt da draußen aber natürlich auch selbst eure Fragen an den Herrn Sparger stellen, nämlich telefonisch. Dann landet ihr hier direkt bei uns im Studio unter der 0621 für Mannheim 33939801. Nochmal langsam zum Mitschreiben. 0621 für Mannheim 33939801. So, ganz schön viele Moderatoren hier heute Abend. Mal sehen, hier, wer noch alles zu Wort kommt. Dasch, magst du anfangen?
Ja. Ja, schönen guten Abend. Abend, Herr Spargerer. Herr Spargerer, am Montag war die Mitgliederversammlung. Wie waren Sie zufrieden mit dem Verlauf der Versammlung?
Nun, ich war sehr zufrieden. Wir haben im Vorfeld ja einen ganzen Fragenkatalog von den Fans bekommen. Ich hoffe, wir konnten die alle abarbeiten und zufrieden beantworten. Es war eine Sitzung, die sehr ruhig und ohne Emotionen geführt wurde. Und daher war es sachlich. Und ich glaube, es waren alle zufrieden. Es ist keiner heimgegangen, ohne, sagen wir mal, zu glauben, er wäre irgendwie über den Tisch gezogen worden.
Ich bin positiv überrascht, dass Sie die Sitzung so positiv sehen. Ich hatte eigentlich Schlimmeres befürchtet, weil als Forumsleser kann ich mich noch daran erinnern, an die ganzen Kritiken, die Ihnen gegenüber und dem Herrn Schall gegenüber entgegengebracht wurden, vor allen Dingen eben auch im Zusammenhang mit der Geschichte, ja, vor einem Jahr ungefähr, als es die Auseinandersetzung mit Herrn Nöll gab. Sind Sie Forumsleser?
Nein, leider nicht.
Dann wissen Sie ja vielleicht auch nicht, was Ihnen so vorgeworfen wurde. Die Fragen, die die Fans an Sie gestellt haben, waren alle sachlich korrekt und konnten von Ihnen beantwortet werden?
In der Mitgliederversammlung ja. Ich kann mich auch jetzt, da ich das Forum nicht gelesen habe, schlechter zu äußern, was denn die Kritikpunkte waren. Ich würde da schon eine Antwort geben. Wobei man natürlich immer beachten muss, dass da immer noch bei der Staatsanwaltschaft eine laufende Sache läuft und ich werde also mit Sicherheit nicht zu meinen Kollegen Nöller oder Körner irgendwie Stellung nehmen. Erstens macht man das nicht und zweitens muss man abwarten, was bei der Staatsanwaltschaft überhaupt rauskommt.
Ein Kritikpunkt damals war, dass Sie ja in dem Höhepunkt der Streitereien, zumindest habe ich das so in Erinnerung, mit dem Herrn Schall gesagt haben, dass Sie, wenn der Herr Nöll zurücktritt, auch Ihre Ämter niederlegen würden, was Sie dann anschließend nicht gemacht haben. Und bis heute haben Sie das Amt ja auch inne.
Ja,
was sagen Sie dazu?
Ja, wir wurden damals gebeten, von dem ältesten Ehrenrat die Ämter nicht niederzulegen, da keine Nachfolger da waren. Es ist ja bis heute noch niemand bereit, die Nachfolger anzutreten. Und es wurde dann festgestellt, dass der Verein dann Vorstände eingesetzt bekäme vom Gericht, irgendwelche Anwälte, also keine Leute, die mit dem SV Waldorf irgendwie verbunden wären. Man hatte auch keinen Einfluss drauf. Und so haben wir uns dann entschieden, das weiterzumachen, bis sich eben geeignete Personen zur Verfügung stellen. Das ist bis heute noch nicht geschehen und jetzt machen wir es noch ein Jahr, weil wir denken, wir sind auch mit der Konsolidierung auf dem richtigen Weg. Und wenn wir den Verein dann übergeben können, schuldenfrei, sage ich mal, wobei das ein hohes Ziel ist, aber wenn wir ihn einigermaßen korrekt übergeben können, dann werden wir dies tun.
Sie sagen, die Konsolidierung ist auf einem guten Wege. Können Sie mal in kurzen Stichworten sagen, was im letzten Jahr, nachdem der Herr Nöll jetzt zurückgetreten ist, Ihrer Ansicht nach positiv bewirkt wurde von dem Restpräsidium?
Ja, wir haben den Etat runtergefahren von 3 Millionen auf 1,6 Millionen. Was? Das gebe ich natürlich ganz klar zu. Auf die Qualität der Mannschaft natürlich auch einen Einfluss hatte. Wir gehen da aber konsequent den Weg über die eigene Jugend, weil wir glauben, das ist das einzig Machbare für den SV Waldhof, auf die eigene Jugend zu setzen. Wir haben in der ersten Mannschaft jetzt 5 bis 6 Leute drin, die aus dem eigenen Jugendbereich kommen. Schwall, Kirschner, Jülich und so weiter, Bauder und die nächsten stehen ja schon wieder da. Das ist für mich der einzige machbare Weg. Wir mussten uns trennen von Leuten, die teuer waren, die mal im Profigeschäft waren, wo aber das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht gestimmt hat.
Wie muss man sich denn so eine Arbeit im Präsidium vorstellen? Als Außenstehender sehe ich das jetzt so, dass es eigentlich damals schon Ungereimtheiten innerhalb des Präsidiums gegeben hat. Sind Sie da im Prinzip nicht mitverantwortlich dafür, für die Situation, in die der Herr Nöll uns gebracht hat?
Ja, es ist, wie gesagt, am Anfang gab es natürlich keine Ungereimtheiten. Man lernt sich ja dann auch kennen im Laufe der Zeit. Und ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, dass ich über diese Person, einzelne Person eigentlich nichts reden möchte, weil das gehört sich eigentlich nicht. Und Mario Nöll mag ich als Mensch und bin gut mit ihm ausgekommen. Und die anderen Sachen soll eben dann die Staatsanwaltschaft klären.
Aber zu Ihrer eigenen Verantwortung, Sie waren ja Präsidiumsmitglied, wie Sie es jetzt auch noch sind. Wie stehen Sie dazu? Hätten Sie vorher irgendwas merken können, müssen?
Ja gut, das ist meine eigene Verantwortung, vor allem im sportlichen Bereich. Und da wurden natürlich auch Fehler gemacht, die ich auch mit zu verantworten habe, ist kein Thema. Wobei ich daran erinnern muss, die Sache ging schon los und da Dr. Bremme mit Maurizio Gaudino, der dann, sage ich mal, eben die Mehrheit des Präsidiums auf Herrn Gaudino gehört hat in vielen Dingen, was ich auch nachvollziehen kann. Da kommt ein ehemaliger Nationalspieler, der aus dem Profibereich kommt und sagt, wir brauchen ältere, erfahrene Spieler, ein Korsett, damit steigen wir auf. Und dann sagt Rainer Sparacher, der nicht höher wie B-Klasse gekickt hat, ja, nein, wir probieren es in eigener Jugend, dann wird er eben abgestimmt. Und da kann ich nachvollziehen, dass da die Kollegen dem Profi mir geglaubt haben. Und man ist da loyal, also ich gehe ja nicht an die Öffentlichkeit und sage dann, ich habe aber dagegen gestimmt, sowas macht man nicht.
Aber ich verstehe Sie richtig, Sie waren damals in so einer Art Opposition innerhalb des Präsidiums gegen solche Personalplanungen, wie sie dann unter...
In vielen Dingen, ja, ich habe es extra nachgeschaut, es gibt einen Vertrag, den ich persönlich unterschrieben habe, von diesen ganzen, sage ich mal, Altprofis, den ich auch mittrage. Alle anderen Verträge wurden von anderen Personen unterschrieben.
Sie haben gerade selbst schon angesprochen, dass Sie auch beim Präsidium Dr. Bremme schon dabei waren. Wenn ich mich da recht erinnere, war das auch eine relativ schwierige Amtszeit, auch finanziell schwierige Amtszeit. Was hat Sie denn persönlich bewogen, sich das nochmal anzutun?
Es ist so, ich bin 45 Jahre beim Waldhof. Mein Vater war vorher Präsidiumsmitglied, fast 20 Jahre lang, glaube ich. Also ich bin seit meiner Jugend damit aufgewachsen, mit dem SV Waldhof. Ich war immer sehr nah dran, schon zu Grübers Zeiten. Habe die ganzen Präsidien mitgemacht und die ganzen Trainer mitgemacht. Das ist ein Stück von meinem Leben. Und da stiehlt man sich nicht so einfach aus der Verantwortung.
Wenn Sie sagen, es ist ein Stück von Ihrem Leben, dann wissen Sie auch über die letzten vielen Jahre Bescheid. War der SV Waldhof schon in den letzten Jahren schon mal so, sag ich mal, so weit in der Talsohle, wie wir uns jetzt befinden?
Ja, da muss ich mich wieder an alte Zeiten erinnern. Ich kenne sogar Zeiten noch zu Wilhelm Grüber, wo auch das Finanzamt vor der Tür stand und hinten ist man mit der Tageskasse das Fenster raus und ab. Also beim SV Waldhof gab es schon immer turbulente Zeiten. Ich kann mich eigentlich kaum an Zeiten erinnern, wo wir richtig viel Geld hatten. Wir hatten mal kurzfristig Geld, als Fritz Walder und Maurizio Gardino nach Stuttgart verkauft wurden. Das wurde zu Wilfried Gaul-Zeiten dann wieder in andere Spieler investiert.
Als Michael Kölmel investiert hatte in unserem Verein, sollten wir doch auch ein bisschen Geld
richtig
gehabt haben.
Auch das war zu Wilfried Gaul-Zeiten noch. Und auch da wurde mit diesem Geld leider nicht in die Infrastruktur investiert, sondern eher in Spieler. Ich erinnere mich an Uwe Rapolter, der über 100 Spieler in 5 Jahren durchgezogen hat. Da wurden mit Sicherheit Fehler gemacht.
In dem Zusammenhang würde ich jetzt die Frage vom Theologe noch gern ansprechen, der gern von Ihnen wissen würde. Und er hat es sehr nett formuliert, die Frage, würden Sie aus heutiger Sicht, in Klammer hinterher ist man immer schlauer, in den Jahren 2007, 2008 und 2008, 2009 etwas anderes machen? Und wenn ja, was wäre das konkret?
Also konkret waren in dieser Zeit eben die Investitionen in ältere Ex-Profis, wo ich oft dagegen war. Vielleicht hätte ich da mich noch mehr dagegen stellen müssen, vielleicht auch in die Öffentlichkeit gehen, weiß ich nicht. Was ein großer Fehler von mir war, den ich auch auf meine eigene Kappe nehme, ist die Verpflichtung Eugen Hach, der mich dann als Freund und auch als Mensch total enttäuscht hat, weil er nach kurzer Zeit gegangen ist. Er hat mir mit Handschlag versprochen, mindestens 3 Jahre zu bleiben. Und da wurden nur 3 Monate draus. Ja,
ja, wobei Handschlag 3 Jahre, selbst wenn sie es jetzt nicht als Handschlag bekommen hätte, man sieht ja heutzutage, wie auch Trainer mittlerweile aus ihren Verträgen rausgehen. da?
Ja, es, wie gesagt, da war noch ein bisschen mehr dahinter gestanden. Wir waren befreundet, wir waren zusammen in Urlaub und mit den Familien. Und ich habe ihn wirklich gebeten zu kommen und hier was aufzubauen. Er wollte das auch. Und wenn man was aufbauen will, mittel- oder langfristig, dann muss man das auch durchhalten. Und nicht, wenn das eine Saison zumindest gewesen wäre, hätte ich verstanden. Aber nach so kurzer Zeit hatte ich kein Verständnis dafür.
Sie haben es in einigen Ihrer Ausführungen bereits angedeutet. Sie sind schon sehr lange beim SV Waldhof, mit dem SV Waldhof verbunden. Ihr Vater war oder ist immer noch, aber war zum Beispiel
selbst Spieler, Mitglied, ja.
Spieler in der ersten Mannschaft des SV Waldhof, wenn ich es richtig gelesen habe.
Ja gut,
hab.
Da kam der Krieg dazwischen, aber wie gesagt, er ist das, ich glaube, das zweitälteste Mitglied. Also von der Mitgliedschaft her, das zweitälteste, da gibt es noch einen, der ist 81,5 Jahre, ist der Herr Hahner, und dann kommt der Vater mit 81 Jahren Mitgliedschaft. Das ist natürlich schon eine sehr außergewöhnliche Sache.
Ja, das ist wirklich außergewöhnlich. Könnten Sie uns kurz, Sie haben es mehrfach angedeutet, was Sie schon alles getan haben beim Verein, könnten Sie uns kurz mal skizzieren, wie kamen Sie zum SV Waldhof?
Also wie gesagt, gekommen bin ich natürlich selbst als Spieler. Der Rainer Hollisch, der heute die zweite Mannschaft trainiert, war mit mir in der ersten Schulklasse und hat mich auf den Waldhof geschleppt, der hat da schon gespielt. Vater war, wie gesagt, sowieso schon ein ewiges Waldhof-Mitglied und so im Alter von 5 oder 6 Jahren bin ich dann auf den Waldhof gekommen und habe die ganze Jugend durchgespielt, dann aufgehört wegen der Schule und Beruf und eines Tages, ich glaube es war 1989 oder 80, hat mich Günter Sebert angerufen und gesagt, die zweite Mannschaft, Rainer Hollisch wird Trainer, da braucht einer, das außenrum alles macht. So wurde ich auf einmal dann Betreuer der zweiten Mannschaft, dann Abteilungsleiter für Amateurfußball und dann mal Betreuer der ersten Mannschaft und Bindeglieder SA-Jugend zur ersten Mannschaft und dann alles Mögliche vom Reinrennen mit der Eisbox bis zum Präsidiumsmitglied, alles durchgemacht.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich glaube, Gajera aus dem Forum sagt, vielleicht sollten wir das auch in unserem Namen nochmal sagen, dass wir Ihnen auch sehr für Ihr ehrenamtliches Engagement danken. Ein Präsidiumsmitglied beim SV Waldhof ist nun mal ehrenamtlich tätig.
Ja, das ist, also man muss da eher Geld mitbringen, dass man was bekommt.
Ja, da kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf zu sprechen. Sie sind zusammen mit dem Herrn Schall übrig geblieben aus dem Präsidium Mario Nöll, wo zum Beginn 5 Leute da waren. Inzwischen ist noch Carlo von Opel dazugekommen. Sie waren ursprünglich für den sportlichen Bereich zuständig. Könnten Sie uns vielleicht in einigen wenigen Worten vermitteln, wie zurzeit die Aufgabenteilung innerhalb des Präsidiums stattfindet? Was sind konkret Ihre Aufgaben? Wie laufen da so die Prozesse ab?
Ja, im Moment bei nur 2 verbleibenden Personen, Carlo von Opel ist ja leider ausgefallen, jetzt gesundheitlich. Sage ich mal konkret, wir treffen uns jeden Montag, also mindestens einmal die Woche, dann auch mit dem Sanierungsausschuss, da ist der Jürgen Pohl dabei, der Wolfgang Bielmeier, der Aufsichtsratsvorsitzende, der Andreas Leib. Und da gibt es natürlich jetzt bei diesen wenigen Personen keine Aufgabenteilung in dem Sinn, sondern man spricht einfach durch, das ist das laufende Geschäft. Und was natürlich unser großes Problem ist, wir müssen Monat für Monat gucken, dass wir die Gehälter zusammenkriegen. Und das geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und alle versuchen, irgendwelche Geldquellen zu eröffnen und reinzubringen, sodass wir über die Runden kommen.
Dann frage ich es mal anhand eines konkreten Beispiels ab. Es war in der Zeitung mehrfach zu lesen, dass sowohl Trainer Prat als auch der sportliche Leiter Günter Sebert sich wünschen würden, Verstärkungen in der Winterpause dazu zu holen. Da dürfen Sie dann auch gleich noch was dazu sagen. Wie läuft denn sowas ab? An wen tragen die einen solchen Wunsch heran? Wie wird darüber abgestimmt, ob das möglich ist oder nicht? Wie laufen denn da die Kommunikationswege?
Ja, das ist schön, dass Sie so eine konkrete Frage stellen. Das ist ganz einfach. Das war zum Beispiel im Fall Pardon oder auch im Fall Kollinger, wo wir lange diskutiert haben. Trainer wollen immer, wenn es geht, Spielermaterial. Und wenn es geht, fertige Spieler, von denen sie die Meinung sind, sie können sofort helfen. Im Fall Pardon konnten wir das noch finanziell irgendwie klären, im Fall Kollinger konnten wir es nicht klären. Und dann muss der Trainer die Entscheidung dann, in dem Fall haben Schall und Spargerer als die verbleibenden Mitglieder entschieden. Beraten wurde es im Sanierungsausschuss. Die Entscheidung haben dann Schall und Sparker und Kollinger können wir nicht nehmen, es sei denn ein anderer Spieler. In dem Fall war das Rummenigge gewesen, den wir versucht haben zu veräußern. Würde gehen, dann ist diese Summe wieder frei für einen anderen Spieler. Da sind wir ausgereizt bis auf den letzten Euro.
Das heißt, wir werden auch keinen Neuzugang in der Winterpause verzeichnen, nach jetzigem Stand der Dinge.
Wenn keiner den Verein verlässt, dann können wir auch keinen neuen holen.
Da möchte ich dann gleich die Frage vom 9.04.1972 anschließen. Also die wurde nicht da gestellt, sondern der Fragesteller heißt so, oder nennt sich zumindest so, wie sieht es denn aus, werden Spieler in der Winterpause den Verein verlassen?
Es gibt Spieler, von denen wir uns trennen würden. Ob die natürlich was finden und den Verein verlassen, weiß ich nicht. Es gibt auch Spieler, die wenig Spieleinsatz haben, die unzufrieden sind. Wenn da einer gehen will, werden wir, wie gesagt, das mit der sportlichen Leitung, Günter Sebert, werden uns die Vorschläge unterbreiten, wen er gehen lassen möchte und wen er haben möchte. Und dann werden wir eben Fall für Fall entscheiden. Aber es ist klar, der Verein kann sich keine finanzielle Mehrbelastung leisten.
Okay. Das?
Ja, dann schließt sich gleich die nächste Frage an. Sind denn die Spielergehälter für die Spieler, die da sind, auf alle Fälle gesichert oder müssen wir wieder zittern und mit dem Spendenkästchen rumgehen?
Wenn die Einnahmenseite so eintrifft wie geplant, wie wir das in unserem Plan drin haben, dann sind die gesichert. Wenn natürlich so etwas passiert, wie das der Trikotsponsor insolvent wird und die Summe fällt aus, dann haben wir wieder ein Problem.
Das ist ja schon passiert. Das heißt, ist das schon mit eingerechnet in diese laufende Saison, dass da eigentlich 75.000 wollten wir kriegen, 20 haben wir gekriegt? Also ich weiß, ist es zumindest.
Ja, genau, das war das auch. Das konnten wir auffangen, aber wie gesagt, im Moment sind die Spielergehälter gesichert, aber wir müssen Monat für Monat gucken, dass diese Einnahmen, die geplant sind, auch reinkommen. Da darf nichts mehr passieren. Also es ist harte Arbeit angesagt weiterhin, aber ich sage mal, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Von der Planung her steht es, müsste es klappen.
Weil wir jetzt gerade bei den Finanzen sind, der Sanierungsausschuss ist Ihrer Ansicht nach erfolgreich, so wie ich das verstanden habe.
Ja.
Das war aber ein zarthaftes Jahr.
Nee, das war bloß, weil ich hier die Flasche aufgemacht habe, mir was zu trinken zu holen.
Also Sie sind durchaus zufrieden. Da möchte ich Sie gerne mal fragen, als SPD-Abgeordneter in der Stadt Mannheim, sind Sie da eigentlich zufrieden mit dem Engagement, das die Stadt Mannheim dem Verein gegenüber zukommen lässt? Oder haben Sie da nicht das Gefühl, eigentlich müsste doch die Stadt auch ein Interesse dran haben, zumindest irgendwie repräsentativen Fußball, mindestens dritte Liga oder sowas zu sehen und sich dementsprechend auch ein bisschen mehr engagieren?
Da stoßen Sie mir, also sagen wir, da sind wir genau auf einer Wellenlänge. Ich bin seit 15 Jahren im Gemeinderat und versuche seit 15 Jahren dem Sport eine größere Lobby in dieser Stadt zu verschaffen. Leider ist es so, dass im Gemeinderat mehr Leute kulturell interessiert sind als jetzt sportlich und sage ich mal, auch nicht so die Notwendigkeit sehen, jetzt den Fußball hier nach vorne zu bringen. Eishockey ist vorne, Handball ist ja vorne, wobei das alles ja privat gesponsert wird. Hockey ist im Moment im Kommen, wird auch privat gesponsert. Und da ist es schwer, die Leute zu überzeugen, zu sagen, wir brauchen aber im Fußball auch eine hochklassige Mannschaft. Wenn ich sehe, was hier zum Beispiel das Nationaltheater im Jahr 30 Millionen Zuschuss von der Stadt bekommt, 30 Millionen, mit 30 Millionen werde ich in jeder Sportart deutscher Meister, außer vielleicht im Fußball, aber da langt 30 Millionen, um zumindest in der Bundesliga zu spielen. Also, und das wird aber hier jedes Jahr gemacht, wird abgenickt. Ich werde in diesen Haushaltsberatungen wieder versuchen, was abzuzweigen für den Sport. Jetzt rede ich hier nicht nur vom SV Waldorf, sondern für den Sport im Allgemeinen. Aber ob es mir gelingen wird, steht in den Sternen.
So, als Außenstehender hat man immer wieder den Eindruck, dass der SV Waldhof auch mit seinem Verhalten, das er in den letzten Jahren an den Tag gelegt hat, sich erheblichen Kredit bei den Verantwortlichen der Stadt verspielt hat. Stimmt dieser Eindruck? Und wenn ja, was für Fehler wurden denn dann in der Vergangenheit gemacht? Also ich kann mich zum Beispiel an diese Diskussion erinnern, als das Stadion eigentlich aufs Bösfeld sollte und nicht an die jetzige Stelle oder an einen Neujahrsempfang, wo der SV Waldhof nicht vertreten ist und solche Sachen, meine ich, diese Pflege, die eigentlich der Verein auch mit den Verantwortlichen der Stadt machen müsste, oder drückt mich da einfach mein Anschein?
Ja gut, so einfach kann man das nicht sagen, ist ein bisschen vielschichtiger. Also die Stadiongeschichte ist so, dass wir 10 Jahre lang gekämpft haben um den Stadionbau überhaupt. Dass es im Endeffekt so war, dass das Stadion in Bösfeld zu teuer geworden wäre. Wir also nur die Chance hatten, dieses Stadion für, ich glaube damals 28 Millionen, also, ne 14 Millionen, weiß ich nicht mehr genau, war auch D-Mark damals. Auf jeden Fall war das genau ausgereizt, hat dann nicht mal mehr gelangt für eine Bodenheizung von 100.000 D-Mark damals, selbst das war nicht drin. Wir mussten dieses Stadion zu dem Zeitpunkt nehmen, sonst hätten wir nichts bekommen und wären schon viel, viel früher in die unteren Etagen des Fußballs zurückgefallen.
Gut, und
ja, zur Stadt, Verhältnis Stadt, also ich, es gibt einen Bürgermeister, der ist bei jedem Spieler, das ist der Lothar Quast, auch der Peter Kurz, der Oberbürgermeister, ist an sich Sport interessiert. Ihnen sind natürlich auch die Hände gebunden durch die finanzielle Lage der Stadt. Ich würde mir aber trotzdem ein größeres Engagement der Stadt wünschen. Wenn ich jetzt sehe, in Essen wurden 850.000 Euro von der Stadt übernommen, um den Verein am Leben zu halten, das ist eine Summe, da können wir in Mannheim nur träumen davon.
Ja, woran liegt es denn?
Ja gut, da laden wir zum nächsten Gespräch mal den Oberbürgermeister ein, hier beim Mutterfunk.
Das ist eine sehr gute Idee. Ivo Merken.
Ja, da würde ich mich freuen. Oder die Sportbürgermeisterin vielleicht, die da was dazu sagen kann.
Ah, nehmen wir lieber den Bürgermeister. Ja, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass die Verantwortlichen sowohl von Stadt als auch von MVV relativ undiplomatisch und ungeschickt agieren, was die Öffentlichkeit anbelangt, und dann im Prinzip schon Porzellan im Vorfeld zerschlagen wird. Zum Beispiel ein eventuelles Engagement des Großkraftwerkes, was dann über die Zeitung geht, bevor es überhaupt schon halbwegs in warmen Tüchern ist. Muss sich da der Verein nicht auch ein bisschen an die eigene Nase fassen?
Ja, Großkraftwerk-Geschichte, ein schönes Beispiel. Wir haben nicht mal einen Termin für die Verhandlung und auf einmal geht es schon durch die Presse. Muss also eine undichte Stelle gewesen sein, die von diesen Planungen wusste. Die kann Geschäftsstelle oder was, kann sie nicht sagen, was hergekommen ist. Wir waren selbst total überrascht, weil das ist auch so gewesen, der Direktor des Großkraftwerkes natürlich sehr erzürnt war, dass es gerade mal um einen Termin die Planung ging und schon steht drin, mit Summe, was da geplant ist und so weiter, alles in der Presse. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo die undichte Stelle ist. Wir haben sie gesucht, wir haben sie leider nicht gefunden.
Ja, muss man die undichte Stelle auf Seiten des Vereins vermuten oder innerhalb der Stadtverwaltung oder wie?
Schwierige Frage, das ist jetzt eine Unterstellung, wenn ich sage, es kommt aus der Geschäftsstelle oder es kommt aus der Stadtverwaltung. Es kann sowohl da wie dort gewesen sein. Wir haben sie nicht gefunden und von daher möchte ich auch keine Vermutungen aussprechen.
Nachdem wir jetzt die Stadt abgeklappert haben, beschäftigen wir uns mal mit den durchaus großen Firmen innerhalb unserer Stadtgrenzen. Warum ist es uns da nicht möglich, mehr Einfluss und mehr Geld zu bekommen?
Das ist eine Geschichte, die mich auch ratlos macht. Wir haben schon zu Bundesliga-Zeiten, als wir in der Bundesliga waren, kaum einen Mannheimer oder ein Unternehmen aus der Gegend gefunden, was auf die Brust gegangen ist. Und da waren wir erste Bundesliga. Heute sind wir vierte Liga, da ist es noch weitaus schwieriger. Gerade heute habe ich 2 Absagen bekommen für die Brust bei dem Harder Cup und der kommt im Fernsehen. Und trotzdem haben 2 Mannheimer Firmen heute wieder abgesagt. Es ist für mich ein Phänomen, wieso das in Mannheim nicht geht, wenn wir die Gegner sehen, wie Essen oder sonst was. Die haben dann die Sparkasse, städtische Sparkasse auf der Brust oder haben das Energieunternehmen auf der Brust. Es gelingt uns in Mannheim auch schon zu Bundesliga-Zeiten nicht und heute noch viel schwieriger. Geldgeber aus der Region, große Firmen wie Bilfinger und Berger oder Roche, früher Böhringer, solche Firmen in dieser Größenordnung mal zu aktivieren, es klappt nicht.
Da liegt der Fehler aber nicht irgendwie auf unserer Seite, dass wir sagen, eigentlich ist unser Management nicht kompetent genug oder unsere Akquise ist nicht gut genug, sondern sie gehen einfach davon aus, dass die Firmen eigentlich kein Interesse haben, SV Waldhof zu sponsern. Oder liegt der Fehler vielleicht?
Es mag vielleicht auch daran liegen, dass wir, also im Moment daran liegen, dass wir uns keinen professionellen Marketingmenschen, Top-Marketingmenschen leisten können. Einer, der wirklich die Türen aufmacht, dahin kommt. Aber es ist natürlich auch in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer, bei der Allgemeinwirtschaftslage jemanden zu finden, der sagt, ich gebe mal 200.000 Euro für eure Brust. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen.
Gut, wenn wir bei der Finanzierung sehen, ganz gerne noch die Frage von dem Datum hier, 9.04.72. Übrigens, nächstes Mal bitte was anderes als Nickname hier. Steht die Finanzierung des Jugendförderzentrums auf lange Sicht oder vielleicht auch auf kürzere Sicht nur?
Nein, das Jugendförderzentrum macht ja da Anfang fürs Leben und von daher ist es abgesichert. Hier auch mal, da war ja auch oft Kritikpunkte, wir würden uns dann Hopf verkaufen und solche Dinge. Ja. Wir hätten dieses Jugendförderzentrum natürlich nicht ohne den Herrn Hopp und sein Anfang fürs Leben.
Natürlich. Das war ja damals auch ein Streitpunkt zwischen Herrn Nöll und Herrn Hopp.
Genau, da ging es dann aber drum um weitere Zahlungen. Aber dieses Jugendförderzentrum ist für uns natürlich jetzt fürs Überleben notwendig, weil wir können Spieler nur halten, durch das, dass sie optimale Bedingungen im Jugendbereich finden. Und wir können aber auch, und das muss ich auch klar an dieser Stelle sagen, nicht mehr die 1A-Spieler, die Jugendnationalspieler, die können wir nicht mehr halten, solange wir in der vierten Liga spielen. Die sind heute ab B-Jugend, ab junger Jahrgang B-Jugend, alter Jahrgang C-Jugend sind die weg. Auch dieses Jahr sind wieder 4 Stück weg. 5?
Nach Hoffenheim.
4 nach Hoffenheim, einer nach Karlsruhe.
Also dann ist es so, wie viele Kritiker immer sagen, dass der Hopp zwar uns auf der einen Seite so unterstützt, auf der anderen Seite es natürlich auch nicht ohne Eigeninteresse macht, weil er natürlich zum einen weiß, dass er damit auch eine gute Jugendarbeit bekommt und zum anderen auch ganz günstig seinen Nachwuchs rekrutiert.
Also wenn man sich sieht, wie die Jugendzentren, wo sie sind, sie sind in Ludwigshafen, das bedeutet die Pfalz, sie sind auf dem Waldhof, das bedeutet in Ried, in Odenwald und natürlich das Waldhofer Umfeld, wo immer junge Spieler aktiviert werden und es ist Zutzenhausen, Waldorf, Kraichgau und so, ist es natürlich geschickt gemacht, bringt aber den Verein auch was und es ist ja so, wir könnten die Spieler auch nicht halten, wenn wir das Jugendförderzentrum nicht hätten. Also wenn heute Hoffenheim aber einem Spieler anklopft und sagt, bitte komm zu mir in die Bundesliga B-Jugendmannschaft, dann läuft er dahin. Da bleibt er nicht mehr wegen der Tradition beim Waldhof. Diese Zeiten sind vorbei, das müssen wir wissen. Wir spielen in der vierten Liga und können nicht, haben einfach kein Argument, den Spielern, Jugendnationalspieler, der weiter in der Jugendnationalmannschaft bleiben will, dann muss er eben auch in der Bundesliga spielen. Und da will er hin und da hilft auch keine Tradition mehr was.
Wenn wir gerade den Herrn Hopp angesprochen haben, kennen Sie den Herrn Hopp persönlich?
Ich habe ihn in 2 Gesprächen kennengelernt.
Und was ist Ihr persönlicher Eindruck? Ist er uns eher gut gewillt oder nimmt er uns eher als Ausbildungsverein, der uns an langer Leine laufen lässt, aber auch nie so richtig hochkommen lassen will?
Also ich war, bevor ich ihn kennengelernt habe, auch sehr kritisch. Ich habe genau dieselben Gedanken gehabt, wie Sie auch gesagt haben, dass er die besten Spieler abschöpft, wobei mir da schon klar war, dass er das auch machen könnte, ohne dass er uns hilft. Habe bei dem ersten Gespräch mit einer Zeitschiene von einer halben Stunde bis einer Stunde erwartet und ich muss dann sagen, wir waren 4 Stunden bei ihm und haben 4 Stunden gegrübelt, wie wir den SV Waldorf retten können, wie wir was machen können. Und er hat da ernsthaft mitgearbeitet, hat sich ernsthaft Sorgen gemacht, hat gesagt, der Verein darf nicht sterben mit dieser Tradition in dieser Gegend. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, muss ich echt sagen, weil warum macht er sich so Gedanken, wie ist der Waldhof? Und hat mich dann angenehm überrascht, überzeugt von ihm.
War das letztes Jahr? Um die Zeit?
Kann ich mich nicht mehr erinnern an den Zeitraum.
Medienprofi. Ja, Carlo.
Carlo. Schröder. Der Carlo kommt aber auch noch, ja. Also, ein paar Fragen haben wir ja auch noch aus dem Forum. Und zwar geht es dann natürlich auch jetzt um die, ja, wir haben ja im Moment eigentlich keinen Präsidenten. Wie ist denn Ihre Meinung dazu? Glauben Sie, wenn wir so die finanzielle Konsolidierung weiter betreiben, dass wir da gute Karten haben, einen Präsidentschaftskandidaten aufzutun?
Ja, das Interesse für jemanden wird natürlich stärker sein, wenn er nicht mit dem Glotz von Schulden am Bein gleich anfängt. Wenn vielleicht die staatsanwaltliche Sache noch klimatisch verläuft, dass da nichts rauskommt. Die arbeiten jetzt schon 12 Monate dran, da wäre es auch mal an der Zeit, dass mal was auf den Tisch kommt. Dann hoffe ich, dass wir jemanden finden, der Interesse daran hat. Und aber das sollte auch jemand sein, der nicht seine eigenen Interessen verfolgt, nicht denkt, er muss seine eigene Firma dann in den Vordergrund stellen, sondern das sollte jemand Seriöses sein, der Entree, sag ich mal, hat, auch bei Geschäftsleuten in Firmen. Und wenn wir so jemanden finden, der den nicht so weiter weiterbringt, wäre das eine schöne Sache.
In dem Zusammenhang möchte ich ganz gerne nochmal auf die Kritik zurückkommen, die im letzten Jahr auch immer wieder Ihnen und dem Herrn Schall gegenüber vorgebracht wurde aus dem Forum, dass Sie eigentlich gar kein richtiges Interesse dran hätten an einem neuen Präsidenten. Inwieweit sind Sie denn beteiligt an dieser Präsidiumsfindungskommission und inwieweit haben Sie denn tatsächlich Interesse dann, dass da auch ein starker Mann kommt?
Also in der Einfluss haben wir ja keinen drauf, macht der Wahlausschuss, der Herr David.
Ja, aber die Wege auf dem Waldhof sind ja sehr, sehr kurz. Die werden es ja auch nicht machen, ohne dass Sie da auch mal mit einem Wort mitsprechen, oder?
Es kann sich jeder bei dem Herrn David melden. Er selber hat auch an die 25 Personen angesprochen, hat auf der Mitgliederversammlung gesagt, aus Politik und Wirtschaft, die haben alle abgesagt. Ich wäre froh, es würde ein starker Mann kommen, von dem ich überzeugt bin, dass er es auch für den Waldhof tut, dass er auch dem SV Waldhof was Gutes tun will. Ich konnte mit der Person Dickerhoff, wenn man das zum Beispiel nimmt, nicht so viel anfangen, weil er eigentlich nicht wusste, auf was er sich da einlässt. Und auch meiner Ansicht nach mehr Interesse daran hatte, seine eigene Person bekannt zu machen. Das wahre Interesse am Waldhof konnte ich bei ihm nicht erkennen. Ich wäre froh, es würde jemand kommen, der ja, mit dem Mr. Waldorf irgendwie verbunden ist und trotzdem eine Stellung in der Gesellschaft hat.
In dem Zusammenhang passt wieder mal die Frage vom Teloke. Der würde nämlich ganz gerne wissen, ob Sie, falls ein Präsidentschaftskandidat sich dann bereit erklären würde, aber Schwierigkeiten hat, ein Team zusammenzustellen, bereit wären, wieder im neuen Präsidium mitzuarbeiten? Oder haben Sie es jetzt endgültig satt?
Das ist eine schwierige Frage. Es wird natürlich absolut abhängig von der Person sein, die sich als Präsident stellt. Es wird niemand sein, den ich nicht kenne, weil wenn ich bei jemandem nochmal mitmache, dann ist es jemand, von dem ich überzeugt bin und weiß, was er will und wo er hin will. Ich kannte Mario Nöllfacher nicht, Dr. Bremme kannte ich aus der Politik etwas und das wird mir ein zweites Mal, soll es mir nicht mehr passieren, dass ich mit jemandem arbeite, wo ich in der Zeit merke, das passt nicht.
Jetzt hätte ich gerade mal eine Frage nochmal zu dem Thema. Wir sind jetzt auch schon 4 Jahre in Präsidien tätig. Wie beurteilen Sie dann in dem Zusammenhang gerade dann Ihre eigene Arbeit bisher? Eher zufrieden?
Zufrieden nicht, weil ich denke, ich habe viel investiert an Zeit, an Herzblut und konnte mich in sportlichen Dingen zu wenig durchsetzen. Ich wurde da von Gaudino, von Lamm immer relativ an der kurzen Leine gehalten. Ich komme aus dem Jugend, aus dem zweiten Mannschaftsbereich. Mein Ziel war es immer, möglichst viele Eingewechsel in die Mannschaft zu haben. Und da habe ich mich zu wenig durchgesetzt oder durchsetzen können, weil ich ja dann nicht immer der eigene Glücksschmied. Da konnte ich mich zu wenig durchsetzen in den Präsidien. Da wurde zu oft auf die Profis, sage ich mal, gehört. Das gefällt mir an der jetzigen Mannschaft, die wir haben. Da sehe ich die Handschrift dann doch eher mit den jungen Leuten aus dem eigenen Bereich. Das macht mir auch dann auch mehr Spaß. Mit so Babas und Donkos und so konnte ich nicht so viel anfangen. Hm. Und ja, deswegen bin ich nicht so zufrieden, wie ich gerne wäre.
Okay. Und wie sieht es im Moment aus mit dem Eingebundensein in eben die sportlichen Belange mit dem Herrn Sebert, mit dem Herrn Brat? Ist da auch eine konstruktive Zusammenarbeit da? Und
ich denke, da sieht man auch ein bisschen eine Handschrift von dem, sage ich mal, Restpräsidium jetzt. Wir haben mit Sebert, mit Brat, mit Hollisch, mit Olscher lauter alte Waldhöfer wiedergeholt. Und da kennt man sich über Jahrzehnte. Da kann man sich besser einschätzen und da ist die Zusammenarbeit. Ich kann halt zum Günter Siebert mal eher mal sagen, Sam, so nett oder so, ja, wie das beim Herrn Lamm geht. Der Günter kann zu mir auch andere Sachen sagen, weil wir kennen uns 30 Jahre. Und wie gesagt, wir haben da jetzt Mike Hüßler, ich darf es natürlich nicht vergessen, der im Jugendbereich. Das sind alles ehemalige Waldhöfer, die man über Jahre kennt, über Jahrzehnte. Und da ist der Umgang schon anders, besser miteinander. Es macht mehr Spaß.
Okay. Ja, und wenn Sie dann jetzt in dem Zusammenhang die jetzige sportliche Situation beurteilen, wird es Ihnen da nicht Angst und Bange?
Mir war klar, dass wir diese Runde bei allen drei Mannschaften, erste Mannschaft U23 und U19 gegen den Abstieg spielen.
Egal in welcher Liga, also ich meine jetzt ob West oder Süd.
Ja, gut, Süd, sage ich jetzt, nachdem ich die West erlebe, wäre unsere Chancen besser gewesen. Denke ich, da sind ein paar Mannschaften dabei, die eher abfallen wie im West. Im Westen sind wir unheimlich ausgeglichen. Du kannst gegen jeden gewinnen, gegen jeden verlieren. Es ist nicht alles eng beisammen. Aber es war klar, dass wenn man ein Etat halbiert, wenn man auf junge Spieler setzt, die eben ab und zu noch einen Fehler machen, dass wir gegen den Abstieg spielen, war von vornherein klar. Bei der U23 war es so, dass wir aufgestiegen sind, wir nicht wussten, wie halt man es in dieser Liga. Und bei der U19 dasselbe, Aufstieg Bundesliga, da wussten wir, dass wir die größten Schwierigkeiten kriegen, das zu halten, weil fast alle anderen Aufsteiger auch Jahr für Jahr wieder runtergehen.
Sehen Sie eine sportliche Entwicklung innerhalb der jetzigen Mannschaft, so wenn man Walter Prats Ausführungen näher sich anschaut, dann sagt er eben, dass es ein Entwicklungsprozess ist, dass die Mannschaft jung ist und lernen wird und viele Fehler, die sie jetzt macht und aufgrund dessen sie oft noch Spiele verliert oder öfters verloren hat, dass sie die abstellen. Sehen Sie die Entwicklung auch oder sind Sie da doch eher skeptisch und sagen sich, na, das Team ist eigentlich nicht in der Lage, besser zu spielen und einer der letzten Plätze, darum müssen wir uns bis zum Schluss rumschlagen?
Also ich sehe eine positive Entwicklung, weil wir wirklich eine ganz junge Mannschaft haben. Wir haben teilweise gespielt mit Geising und Kirchner in der Innenverteidigung. Die sind beide um die 21 Jahre. Wir haben mit René Schwall auf der linken Seite mit 24 Jahren den Mannschaftskapitän. Wir haben mit Jülich und Ginder zwei Jungs in dem Mittelfeld, die gerade mal aus der A-Jung gekommen sind. Mit Haag auch gerade aus der A-Jung gekommen. Bauder auch gerade aus der A-Jung gekommen. Bei denen ist allen noch Luft nach oben, da ist überall Entwicklungspotenzial. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Saison überstehen und drin bleiben und können die alle beisammen halten, dass wir nächstes Jahr nicht gegen den Abstieg spielen. Wir werden nicht oben mitspielen, aber wir werden nächstes Jahr auch nicht gegen den Abstieg spielen.
Da muss ich mich gleich wieder einmischen. Es kam nämlich eine dazu passende Frage. Und zwar stellt die der Fearless 68, der möchte nämlich wissen, ob sie immer noch der Meinung sind, dass wir im nächsten Jahr aufsteigen. Möchten Sie dazu jetzt schon was sagen?
Ansonsten ja, natürlich. Er kann nur einen Zeitungsbericht meinen von irgendeiner Feier, wo ich so zitiert wurde. Stimmt, ich habe das nie gesagt, auch bei dieser Feier nicht. Da muss ich da war der Reporter, der war so schon bei der Befragung, ein bisschen neben der Kappe. Er meinte, ich sei der stillverstehende Stadionsprecher. Und hat mich sonst auch angesprochen und so sah dann auch der Bericht aus, da hat er geschrieben, ich hätte gesagt, wir spielen um Aufstieg, habe ich nie gesagt, ist Blödsinn, also wie gesagt, kennt den Mann nicht, habe ihn auch nie mehr gesehen, später der den Bericht geschrieben hat, von der Mannheimer Morgen geschickt, ihr Aushilfsschreiber.
Ja, ich hab den Bericht hier, ist vom 8. Juni und zwar, ich nehme an, vom Tag nach der Saisonabschlussfeier.
Genau, das war da draußen in Neckarau, ja. Und das war der.
Und Sie werden hier zitiert mit der Waldhof wird weiter so bestehen bleiben, auch wenn wir manchmal gegen den Abstieg kämpfen müssen. Die Motivation und Moral in der Mannschaft ist ungebrochen. Und Spargerer Schloss weiter zitiert, nächstes Jahr steigen wir auf.
Also erstens, der andere Satz umstimmt, auch wenn wir gegen den Abstieg spielen müssen, das passt ja schon nicht zusammen. Ich sage ja nicht nein, Satz, wir spielen gegen den Abstieg und dann nächstes Jahr steigen wir auf. Ist Quatsch, also habe ich nie gesagt. Und manchmal darf man nicht alles glauben, was in der Zeitung steht.
Okay.
Was wollte ich jetzt fragen?
Ja, dann springe ich mal kurz ein. Wenn wir gerade dabei sind, wie sehen Sie denn die sportliche Zukunft, eben wenn das jetzt mit der Konsolidierung in den nächsten Jahren so weiterläuft? Trend nach oben, Chance nach oben, wie weit hoch?
Ein ganz wichtiger Part in diesem Planspiel, sage ich mal, ist weiterhin unsere Jugendarbeit. Dass wir müssen versuchen, B- und A-Jugend in den Bundesliga-Bereich zu halten. Denn wir werden auch in Zukunft nie auf großen gebettet sein, dass wir große Spieler einkaufen können. Das wollen wir auch gar nicht mehr. Wir werden auch in Zukunft versuchen, jedes Jahr 1, 2, 3 aus der Jugend hochzuziehen, die dann das Potenzial haben. Nächstes Jahr werden die Jülichs, Bauder, Kirchner schon wieder ein Jahr weiter sein von der Erfahrung, schon langsam in der Lage sein, die neuen Jungen, die dazukommen, zu führen. Und nur über diese Schiene können wir Jahr für Jahr aufbauen. Von einem Aufstieg zu sprechen, ist für die nächsten 2, 3 Jahre, denke ich, illusorisch. Wir müssen eine ganz neue Mannschaft aufbauen und müssen uns einfach mal mit dem Ziel, drin zu bleiben, die nächsten 2, 3 Jahre gedulden.
Also erstmal ein bisschen Ruhe bewahren und dann einfach mal nicht, wie es in den letzten Jahren war, ums Biegen, Brechen irgendwas erreichen, sondern ein bisschen genau, Politik haben, der ruhigen Hand quasi.
Ja. Wir haben die letzten Jahre versucht, das mit Gewalt zu machen. Es waren die Konzepte von Gaudino und Lamm mit teuren Spielern. Ich unterstelle den beiden nichts. Die waren mit Sicherheit auch überzeugt davon, dass es mit Dornkofen, wie sie alle hießen, klappt. Wir haben gesehen, es klappt nicht. Aus Motivationsproblemen oder weil die Spieler einfach über den Zenit sind. Und deswegen können wir nur den anderen Weg gehen. Wir haben auch aus finanziellen Gründen gar keine andere Alternative.
Ja, wenn sich die finanzielle Situation nicht verändert, das heißt, wir jetzt nicht auf einmal größere Sponsoren bekommen oder sonst irgendwie, warum sollte sich dann unsere sportliche Situation verändern? Das heißt, die ganze Zeit, wir müssen erstmal ein Jahr lang kleinere Brötchen backen, um dann wieder ein bisschen angreifen zu können. Ich persönlich sehe da jetzt die Entwicklung nicht so unbedingt gegeben, wenn wir im Prinzip nicht irgendwie doch ein bisschen erheblich mehr Geld bekommen.
Also wir müssen zwei Seiten immer bearbeiten, ist die Ausgabenseite und die Einnahmeseite. Wir können uns keine teuren Spieler erlauben. Ich bin auch der Meinung, dass diese teuren Spieler in dieser Klasse nichts bringen im Endeffekt. Wir können nur mit billigen Eigengewächsen aus U23 und U19 weiterarbeiten und können hier nur hoffen, dass vielleicht von den Spielern, die diese C- oder B-Jugend verlassen haben, dann den Sprung vielleicht in Hoffenheim oder Karlsruhe oder wo auch immer nicht packen, dass wir da wieder welche zurückkriegen und die das Format dritte Liga oder so dann haben und uns dann weiterhelfen. Im Endeffekt bleibe ich aber dabei, wir müssen mit Eigengewächsen weiterarbeiten und müssen gucken, dass wir da den Aufstieg irgendwann in die dritte Liga packen. Ich traue den Spielern wie Kirchner, wie Jülich, wie baut er auch zu, diese Entwicklung? Und von der Seite brauchen wir eben noch mehr.
Also ich glaube, da sind wir eigentlich alle ihrer Meinung, denke ich. Weil das ist eigentlich auch das einzige Konzept, was Sinn macht, meiner Meinung nach. Okay, mal so einen kleinen Wechsel im Bereich. Und zwar, was mich interessieren würde, wäre dann nochmal so, wie sehen Sie persönlich jetzt gerade die Rolle der Fans im Verein? Gerade zum Beispiel Pro Waldhof, die sind ja sehr aktiv. Wie sehen Sie das?
Ein absolutes Muss für uns, eine große Stärke des SV Waldhof sind seine Fans. Wenn ich sehe, was die an Leidensfähigkeit auch entwickeln, wie sie mit dem Verein leiden und die letzten Jahre auch mitgearbeitet und mitgelebt haben, bin ich stolz darauf, diese Fans zu haben. Das meine ich auch wirklich, die Fans und nicht die Gruppe, sag ich mal, die gewaltbereit ist und eben dem Verein schadet. Ich meine richtig die helfen, die mithelfen, die mit dem Herzblut dabei sind, die meine ich.
An der Stelle mag ich dann noch eine Frage vom 9.4.1972 stellen. Der möchte nämlich wissen, könnte man den Fans nicht durch freiwillige Arbeitsleistungen oder könnten die nicht stärker eingebunden werden, um zum Beispiel die Betriebskosten zu senken? Zum Beispiel bei der Stadionreinigung oder ähnliches.
Finde ich super, die Idee. Muss man sich zusammensetzen, was es da an Möglichkeiten gibt, mit dem Geschäftsführer dazu nehmen. Jede Mark, die wir da sparen können, ist eine Mark für den Verein. Klasse Idee, muss man verfolgen.
Muss der 9.4.1972 seinen Besen mitbringen, oder?
Ich denke, wir sollten uns erstmal zusammensetzen, was möglich ist, was kann geleistet werden, wie viele Leute sind, kann das ganze Stadion sauber gemacht werden, bleiben die auch dabei oder müssen wir dann anschließend doch nochmal eine Putzkolonne durchschicken. Also es sind einfach Fragen, die offen sind, aber von der Idee her super gut.
Okay, dann mal anschließende Frage, weil gerade jetzt Pro Waldhof hat sich ja zum Beispiel jetzt bei der Mitgliederversammlung sehr eingebracht, indem sie Vorschläge gemacht haben, einige. Ist es von Präsidiumsseite gewünscht, da so ein aktives Eingreifen von Fanseite?
Also wenn es auf diese Art und Weise geschieht, wie jetzt auf der Mitgliederversammlung, sachlich, korrekt, ohne Emotionen und die Fragen, korrekte Fragen, wie die Arbeit des Sanierungsausschusses erklären und solche Sachen, das war absolut notwendig, das war eine super, super Frage. Auf dieser Basis, denke ich, kann man toll zusammenarbeiten und da ist mehr wie gewünscht.
Ja, der Carlo ist jetzt hier auch noch als vierter Moderator, der mag, glaube ich, jetzt auch noch eine Frage stellen. Oder hast du dir noch nichts ausgesucht, Carlo? Nee. Ich muss übrigens sagen, wir haben nur noch 12 Minuten. Wer noch eine Frage stellen möchte an den Herrn Spargar, muss sich beeilen. Ich sage nochmal schnell die Nummer, falls doch noch jemand anrufen möchte, 0621 für Mannheim. 33939801.
Ja, zum Thema Fans, da fällt mir gerade noch ein, da war immer eine Spendenaktion im Forum für den Spieler Kollinger damals oder für einen gestandenen Innenverteidiger. Da sind knapp, Ivo, helf mal, wie viel? 1.000 Euro sind da zusammengekommen?
Ich kann es aus dem Kopf nicht
mehr. Weiß auch nicht mehr. Also wäre das auch noch eine Option für den Verein, wenn es wirklich klemmen wird, wegen, sag ich mal, jetzt 5.000 bis 10.000 Euro?
Wie gesagt, wir brauchen jeden Euro und sind um jeden Euro dankbar. Deswegen ist so eine Spendenaktion immer zu begrüßen und wenn es uns weiterhilft, gerne, wie gesagt, wir haben.
Ja, in dem Fall war es eine zweckgebundene Spende für den Spieler.
Zweckgebundene Spende, Kollinger hat nicht gelangt, um die Finanzierung darzustellen, deswegen kam diese Verpflichtung auch nicht zustande. Wenn es anders mal an 5.000 oder 10.000 liegt und wir kriegen die zusammen, gerne, sind wir sofort dabei.
Okay, danke. Dann würde mich noch interessieren, ja, wir hatten es vorhin von der Mannheimer Wirtschaft, die so schwer zu motivieren ist, den SVW zu unterstützen. Jetzt meine Frage, es ist ja auch so gewesen, dass man abgesehen vom ersten Bundesliga-Jahr die Zuschauerzahlen dann auch immer rückläufig waren, selbst in der Bundesliga haben wir zum Schluss, da kann ich mich doch selbst dran erinnern, am Alzenweg teilweise von nicht mal ausverkauftem Haus gespielt haben. Genau. Und dann heißt es immer Mannheim, die Fußballstadt, und ja, Hoffenheim spielt hier, das Stadion ist ausverkauft, natürlich nach 20 Jahren Fußballabstinenz, aber an was liegt es einfach, dass der Mannheimer für den SVW scheinbar nicht so zu begeistern ist?
Ich muss dich kurz korrigieren, es war keine Fußballabstinenz, es war vielleicht Bundesliga-Abstinenz.
Entschuldige, natürlich.
Aber daran liegt es natürlich jetzt zum großen Teil, dass wir nicht mehr in der Bundesliga spielen. Bin mir sicher, wenn wir 1-2 Klassen höher spielen würden, kriegen wir die Hütte auch wieder voll. Das hat man jetzt gesehen, als Hoffenheim hier war, wie groß das Interesse ist. Die Leute wären da. Ludwigshafen hatten wir damals einen Schnitt im ersten Jahr von 28.000. Da war es natürlich die Bundesliga neu und dann ließ es natürlich das Interesse auch dann, wenn man ein paar Jahre drin ist, wenn man insgesamt 7 Jahre drin ist, etwas nach. Ich bin mir auch sicher, dass Hoffenheim im Laufe der Jahre die Hütte auch nicht immer voll hat. Wenn die mal 5-6 Jahre in der Bundesliga sind und spielen dann gegen den ersten FC Nürnberg oder so, werden die Hütte auch nicht mehr voll haben. Aber wir hätten in Mannheim, ist im Umfeld hier, wenn wir Bundesliga wären, die ersten 2-3 Jahre auch jedes Spiel ausverkauft, bin ich mir ganz sicher.
Ja, weil ich erinnere mich auch an Zeiten, wo der Uli Stielicke hier Trainer war oder auch der Klaus Toppmöller, das waren ja wirklich gute Zeiten des SVW, da war auch im Präsidium eigentlich noch alles stimmig. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft, auch in der zweiten Liga diese Zuschauerzahlen zu generieren, die es vielleicht andere Vereine schaffen.
Also ich habe auch mit beiden schon damals zusammengearbeitet, als Fußballabteilung, leider Amateurbereich. Tolle Trainer, beides tolle Trainer, tolle Motivatoren. Es gibt vielschichtige Dinge, warum wir es dann nie geschafft haben. Das ist doch schon lange her. Ich überlege mir gerade, woran es bei Stielicke lag. Gut, Stielicke kann ich mich noch erinnern, das war die Geschichte mit, als wir so gut wie aufgestiegen waren. Er hat damals gesagt, die und die Spieler brauche ich nicht mehr. Da kann ich mich noch erinnern, damals hat Jockel Kisten zu mir gesagt, nur bin ich nur 3 Wochen da, was soll ich mit den Beinen rausreißen? Jo. Und so war dann die Einstellung von den Spielern, die, und das hat uns den Aufstieg noch gekostet. Ein kapitaler Fehler von Stielicke damals.
Okay, dann haben wir noch eine Frage vom Gera, oder ja, wie der Name richtig ausgesprochen wird, weiß ich nicht. Da war noch die Frage, wie sieht eigentlich Plan B aus für den Fall, dass sportliche Regionalliga nicht gehalten werden könnte? Geht es in der Oberliga weiter oder wäre das auch das Aus für den Verein?
Es geht in der Oberliga weiter, dann aber mit noch vermindertem Etat. Und dann wird es kritisch, Spieler, auf die wir eigentlich bauen wollten, wie Jülich, Kirschner oder Bauder oder so, zu halten. Weil blind sind die anderen Vereine ja auch nicht. Und was kann ich falsch machen, wenn ich heute einen Jülich hole oder einen Kirschner, kann ich als Verein eigentlich nichts verkehrt machen. Ja.
Durch die Presse ist vor kurzem gegeistert, dass die TSG Hoffenheim Interesse am von Ihnen eben genannten Nico Jülich hat. Können Sie das bestätigen?
Nein, ich habe also noch nicht so ein Interesse gehört.
Aber die Zeitungsberichte kennen Sie auch?
Die Zeitungsberichte kenne ich. Würde mich wundern, wenn Hoffenheim jetzt an Nico Jülich Interesse hätte. Ich weiß nicht, in welche Planung er da jetzt passt. Ich denke, Champions League oder obere Bundesliga wäre mit Sicherheit im Moment noch zu hoch für ihn.
Für die zweite Mannschaft?
Vielleicht in der zweiten Mannschaft aufbauen, das könnte ich mir vorstellen. Aber bis jetzt ist von Hoffenheim noch niemand an uns herangetreten.
Okay, würde denn der Verein Nico Jülich abgeben? Ich denke, für eine bestimmte Summe dann doch, oder?
Wenn die Summe stimmt, sind wir einfach finanziell so am Rücken, dass wir uns da natürlich nicht dagegen wehren können.
Okay, Carlo?
Ja, dann vielleicht noch ein, zwei persönliche Fragen. Zum einen vom 09.04.1972. Welches war Ihr erstes Waldhofspiel?
Das muss im Alter.
Sie meinen es als Zuschauer, ne?
Als Zuschauer, klar. Ja, das war im Alter von 6-7 Jahren.
Gegen wen wissen Sie denn
nicht gegen mehr? Gegen wen weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich Beckenbauer als jungen 18-Jährigen damals gesehen habe, mit der ganzen Truppe da, Meier, Beckenbauer, Müller, die haben mal auf dem Waldhof gespielt. Die haben sich im Bus umgezogen. Die sind also gar nicht damals am Alten wegen die Umkleidekabine, sondern die haben sich im Bus im Hotel umgezogen, sind gleich mit dem Bus hergekommen.
Lag das an den hygienischen Verhältnissen in der Umkleidekabine? Oder?
Kann ich mir es nicht vorstellen.
Ja, jetzt mal den Bundesliga-Aufstieg ausgenommen. Das war bestimmt das größte Erlebnis in Ihren 45 Jahren. Aber was gab es noch so für Highlights für Sie in der
Zeit? Die A-Jugendmeisterschaft, damals war ich dabei, als wir deutsche A-Jugendmeister geworden sind. Das war eine riesengroße Sache. Da haben uns alle in den Arm gelegen, weil wir waren ein krasser Außenseiter. Hm. Da war Wolfram Wuttke schon bei den Schalkern, er hat schon 1 Million verdient. Und wir haben da damals Leute gehabt, wie Ulf Gweiser, der den Tod gelaufen hat. Das war eine tolle Sache, die A-Jugendmeisterschaft.
Gut, dann muss ich jetzt, weil wir doch etwas knapp in der Zeit sind, um kurze Antworten bitten. Wir möchten nämlich alle Fragen beantworten, wenn möglich. Da fragt auch der 0904 1972, bleibt der Verein auch weiterhin von einem dämlichen Maskottchen verschont?
Hoffi.
Ja, sowas.
Hoffe ich.
Sehr schöne Antwort. Dann möchte Geierer, wie auch immer, wissen, ob das strategische Denken der Verantwortlichen, ich nehme an, er meint jetzt Sie und Herrn Schall vor allem, über die zu Recht notwendigen derzeitigen Spaßmaßnahmen hinausgeht.
Ich glaube, ich habe jetzt heute Abend mehrmals das Konzept, das wir im sportlichen Bereich fahren wollen, mit dem Jugendaufbau gesagt. Und das ist strategisch für mich das, was im Sportbereich der nächsten Zeit ansteht.
Gut, und dann noch die Frage vom Teloke, dann hätten wir es, glaube ich, auch fast schon alles beantwortet. Wie ist denn die Rolle von Carlo von Opel im Präsidium geplant? Aktuell kann er ja aus gesundheitlichen Gründen nicht agieren. Ist er eher als Backup zu verstehen, also als Ersatzmann, falls irgendjemand von Ihnen beiden ausfällt, oder ist er geplant, dann aktiv ins Tagesgeschäft?
Nein, er ist natürlich nicht als Backup. Haben einfach so viele Arbeiten, so viele Baustellen, dass wir noch jemanden brauchen. Und er ist mit seinem Namen, seiner Herkunft einfach dazu geeignet, gewisse Arbeiten abzunehmen. Vielleicht kann er gewisse Türen öffnen, wo der die eine oder andere Mark dann noch herbekommen.
Carlo, wenn es eine kurze Frage ist, darfst du noch.
Ja, es geht nur darum, das Spiel gegen Münster. Ist Ihnen das recht, dass es jetzt noch vor der Winterpause stattfindet, oder hätten Sie es lieber nachgehabt, aufgrund der personellen Situation derzeit?
Also mir wäre es lieber gewesen, es wäre später gekommen. Die personelle Situation ist halt angespannt.
Das passt dann hier zum Abschluss. Ich möchte nämlich noch einige Termine nennen, beziehungsweise auf einige Aktionen hinweisen. Zum einen haben wir am Samstag ein Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte, zu dem wir natürlich alle Hörer recht herzlich einladen. Es ist der Spitzenreiter, der hier zu Gast ist. Wird bestimmt ein spannendes Spiel. Dann findet am 15.12., das ist der kommende Dienstag, um 19 Uhr das Nachholspiel in Münster statt. Den Samstag drauf spielen wir zu Hause gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. Und dann das letzte Spiel findet in Leverkusen statt am 18.12. vor der Winterpause. Dann hat uns der Fanbeauftragte Christian Vetter netterweise darauf hingewiesen, dass wir doch auf einige Aktionen hinweisen sollen. Zum einen auf den Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Da hat der SV Waldhof wie im letzten Jahr auch einen Stand, an dem Fanartikel-Tombola geboten wird, an der man Eintrittskarten für Heimspiele erstellen kann, Karten und T-Shirts für den Harder Cup 2010. Am Harder Cup selbst, der findet am 2.1. in der SAP-Arena statt, wird wie in den vergangenen beiden Jahren auch ein gemeinsamer Marsch stattfinden zur Arena, der in diesem Jahr unter dem Motto Love Hurts. Ich glaube, jeder, der sich mit dem SV Waldhof beschäftigt, versteht dieses Motto. Der trägt dieses Motto, der Marsch, und es wird sich nachmittags am Stadion getroffen. Da wird es bestimmt noch Hinweise geben. Leute sollen sich doch bitte Karten und T-Shirts, Motto-T-Shirts im Vorverkauf holen, am besten dann auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt. Ja, ich möchte Ihnen auf jeden Fall nochmal danken, Herr Spargler, für das informative Gespräch heute Abend.
Gern geschehen.
Vielen Dank. Unsere nächste Sendung hört ihr am 6. Januar 2010. Jetzt ist der Bernhard dran mit seiner Sendung Vorwärts und nicht vergessen. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch wieder Spaß gemacht. Bis dann.
Ist
diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.